darf jetzt nicht richtig fragen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich ja auch schon lange an dem Thema Analfeminismus dran bin. Und zwar nicht jetzt von eurem Ansatz her, dass ich unheimlich viele Bücher gelesen habe. Also ich wollte einfach mal so erzählen, wie ich zu meiner Position gekommen bin, als Ergänzung sozusagen, nicht jetzt als Kritik oder so. Ja. Weil bei mir war es so, dass ich halt durch meine Lebensumstände einfach als freiheitsliebendes Mädchen früh angefangen habe, Antifa-Gruppen zu gründen, weil es bei uns halt Faschisten gab, also schon mit 13 und dann ganz früh politisiert worden bin, aber ohne, dass erst die Theorie da war. Also es war erst die Betroffenheit da und das auf die Straße gehen und das Kämpfen. Und dann hat sich im Lauf der Geschichte irgendwie dazu die Theorien dazugebildet. Ja, also ich habe mit, wo ich die meisten Straßenkämpfe gemacht habe oder so, hatte ich keine großartige Theorie. Man hat immer diskutiert und wir haben uns getroffen, aber es waren eigentlich eher Praxisbündnisse, um irgendwas zu verhindern. Also um zu verhindern, dass man von Nazis verkloppt wird oder um zu verhindern, dass die Stadt beim West gebaut wird oder. Und im Laufe der Jahre kam dann Theorie dazu und ich bin eigentlich also andersrum politisiert worden. Und es war erst der Widerstand da und dann Annäherung an kommunistische Thesen, als ich von Anarchie erfunden habe, von Anarchie und als ich Unterdrückung in unseren Zusammenhängen erfahren habe, bin ich Feministin geworden. Ja, und daraus hat sich Anarcha-Feminismus für mich entwickelt, ohne dass ich von Peggy Kornegger oder sonst irgendjemandem je was gehört hatte. Und deshalb fand ich das heute total spannend, weil ich jetzt ich arbeite seit fünf Jahren oder zehn Jahren in einer anarcho-feministischen Gruppe und habe heute zum ersten Mal einen Vortrag über die Theorie des Anarcho-Feminismus so gründlich gehört und fand es auch total spannend, was es da alles für Richtungen gibt. Und in einer Position bin ich ganz anderer Meinung und da will ich euch auch kurz erklären, warum. Und zwar zur Position der Spiritualität und der weiblichen Intuition. Also weil ich glaube, dass dieses Patriarchat auch die Intuition von Menschen angreift und alles nur materialistisch sieht. Also dass man quasi nur, was man sieht und was sichtbar ist, glaubt und betrachtet. Und alles andere wird diffamiert als weiblich oder natürlich oder als Gefühlskram oder sowas. Und ich weiß, dass ich mich immer gegen meine Intuition gewehrt habe, aber dass ich sowohl irgendwann ein schlechtes Gefühl hatte, in ein besetztes Haus zu gehen, an dem Tag waren Razzien, oder dass ich irgendwo nicht hingefahren bin und dann wurden Leute von Bullen zusammengeschlagen, also dass ich immer mit Intuition um ziemlich beschissene Situationen rumgekommen bin. Nicht immer, aber ziemlich oft. Und dass ich das als eine Qualität von Menschen halte, nicht nur von Frauen, auf ihre Intuition zu hören, und ich will das nicht diffamiert wissen. Das jetzt mal so von meinem Dings her. Auf das Hören auf Träume oder sowas, was irgendwie auch so in der Politszene nicht so akzeptiert ist, das ist für mich eine wichtige Sache, die zum freien Leben auch dazugehört, dass ich auch sagen kann, ich habe ein Gefühl, ich will da nicht hin oder ich habe was geträumt und ich höre da drauf. Dann zur Spiritualität, also das ist, da habe ich eine andere Haltung entwickelt, weil ich Kontakt mit indigenen Kämpfern in Bolivien hatte. Also eine Freundin von uns hat einen Rundreise in Deutschland gemacht zu Gas- und Wasserprivatisierung. Die haben sich dort organisiert mit 4 Millionen Leuten und haben wirklich den Präsidenten verjagt, haben Straßenblockaden im Rotationssystem gemacht mit 4 Millionen Menschen, Tag und Nacht, mit Alten und Jungen. Und ich bin dahin gefahren, sie zu besuchen, nicht um denen zu erzählen, was ich alles für tolle politische Theorien habe, sondern ich wollte was von denen lernen, wie sie sich organisieren und wie sie das machen. Und die, Bea, hat mir gesagt, sie machen das, weil sie spirituell an Mutter Erde angebunden sind. Weil für sie ist Wasser heilig, für sie ist die Erde heilig, für sie sind die Berge heilig und für sie ist die Natur heilig. Jetzt kann man zu den Janet Beale-Theorien stehen, wie man will, aber diese Menschen gehen über eine spirituelle Anbindung, die nicht patriarchal oder kirchlich bestimmt ist. Also die nicht dazu geht, irgendwelche Obrigkeiten zu feiern, gehen die auf die Straße, weil sie eine Anbindung haben. Und das fehlt mir manchmal, ja. Also ich finde, Ökologie heißt nicht nur zu denken, wir müssen alle Plastiktüten in den Müll werfen, sondern für mich heißt das inzwischen auch, ich habe mit denen Rituale gemacht, ich habe mit einem Schamanen Rituale gemacht, der unter der Militärdiktatur gefoltert worden ist, der Arbeiterführer war von der CNT und der trotzdem Schamane ist. Und da haben wir zum Beispiel Kokablätter vergraben und Berge geheiligt und alles Mögliche. Da geht es nicht darum, eine bestimmte spirituelle Autorität zu schätzen, sondern eine Anbindung an Kräfte zu haben, die nicht kapitalistisch verwertbar sind, ja, an Wasser, Erde, Feuer, Luft oder sonst was. Und was aus der indianischen Spiritualität für mich kommt, das ist nicht immer rechtsgerichtet oder repressiv. Das will ich einfach von meiner Lebenserfahrung sagen. Und ich habe Leute bei Geburten begleitet, auch in besetzten Dörfern. Ich habe Leute beim Sterben begleitet, in Kommunen. Und das sind spirituelle Prozesse. Ja? Geburt und Tod sind spirituelle Prozesse und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich will, dass die kämpfende Linke auch eine Anbindung an eine libertäre und anarchistische Spiritualität hat. Weil sie ganz zu negieren, das schneidet uns ein Stück weit von Lebensprozessen ab. Und ja, das ist einfach, was ich als alte oder eine der älteren Frauen hier dazu beitragen möchte. Ich finde nicht jede Spiritualität rechtsgerichtet. Und ich finde, die kann einen auch befähigen zu kämpfen und sich zusammenzutun und zu sagen, das lassen wir nicht zu. So, das war so alles, was ich mir so erstmal notiert habe. Ja, und dann wollte ich euch loben, das Lob. Also ich finde, ihr habt eine total tolle und gründliche Theorie-Recherche gemacht und ich bin mächtig stolz auf das solche gibt, so junge Frauen. So, das war mein Beitrag. Erstmal.
Ja. Also, das erste, was du angesprochen hast mit deinem Weg, wie du zum Aufklärungsdienst gekommen bist, hast du ja gesagt, das meinst du als Ergänzung und nicht als Kritik. Aber doch möchte ich dazu sagen, dass, glaube ich, auch nicht alle Frauen der LRW einfach so Feministin mal geworden sind und dann in ihre Theorie trägt, sondern schon auch wahrscheinlich eher aus dem Das zweite ist, ich denke, also das System ist Spiritualität, was eben, wie du gesagt hast, nicht nur mit patriarchalisch oder kirchlich oder was gefunden ist. Ich weiß nicht, eben gern das zu diskutieren, ist interessanter, weil ich denke, es ist ja nicht so, dass es total abgelehnt wird, sondern es wird abgelehnt, also jetzt so, wie das gemeint war, wenn eine Frauenbewegung sich nur auf das beruht.
Ja, okay.
Das ist ein Unterschied. Und ich denke, es ist auch sehr individuell. Also ich persönlich kann, also meine Tante ist Esoterikerin und ich diskutiere mit ihr, aber ich persönlich konnte nie wirklich, also ich akzeptiere es, aber ich konnte nie wirklich was damit anfangen. Von dem her, wenn ich vielleicht habe ich falsch verstanden, aber sich vortun, die Linke soll das wieder so aufnehmen, ist so wie, also ich finde, man darf sich ablehnen, aber man sollte auch individuell überlassen sein.
Nein, ich finde, sie muss es diskutieren. Ich finde nicht, sie soll es aufnehmen oder ablehnen. Ich finde, sie muss es diskutieren, weil die Leute, die sagen, ja, die armen Kinder in Afrika verhungern, weil sie ein schlechtes Karma haben, ja, das ist einfach faschistisch zum Beispiel, ja. Also es gibt einfach eine Art von Spiritualität, die dazu dient, Menschen zu unterdrücken oder sie Herrschaftsverhältnisse hinnehmen zu lassen. Und es gibt eine Art von Spiritualität, die uns in Verbindung bringt und uns Kampfeskraft gibt. Und das muss man unterscheiden und deshalb finde ich, man muss diskutieren. Man muss es nicht bewerten, sondern man muss es diskutieren und man muss auch Argumente haben, um das offen zu legen, weil Esoterik immer wieder, weil... Also ich habe so in meinem Lebensweg, als wir jung waren, die Politischen wollten keine Beziehungsarbeit machen und nicht an sich persönlich arbeiten. Und die esoterischen Leute wollten nur an sich persönlich arbeiten, aber nicht in den politischen Kampf gehen und nicht die gesellschaftliche Bindung akzeptieren. Und ich habe auf meinem Lebensweg als Lebenserfahrung gemerkt, dass für eine Befreiung beides notwendig ist. Die Arbeit an sich selber, an den Strukturen, die man eingeimpft bekommen hat, zum Beispiel, dass man als Frau patriarchale Strukturen mitspielt, ja, oder dass man sich nicht wehrt oder dass man selber autoritär ist oder aggressiv oder dass man Strukturen dieser Gesellschaft verinnerlicht hat. Das kann ich nicht abwehren. Ich habe sie in mir. Und daran muss ich arbeiten. Und wenn ich eine befreite Gesellschaft aufbaue, muss ich an mir arbeiten und an den gesellschaftlichen Bedingungen. Aber nicht nur am einen oder am anderen. Und ich finde, man muss es diskutieren. Also man kann es nicht ausgrenzen, weil man sagt, auch alles, was Spiritualität angeht, ist rechts, weil das stimmt auch nicht.
Das habe ich gar nicht so gesagt.
Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass
du
das gesagt hast.
Nein,
aber du hast nicht darauf eingegangen. Ich wollte jetzt nur dir an, weil du sagst, Spiritualität aufnehmen oder ablehnen, darum geht mir es nicht, sondern auch Spiritualität inhaltlich diskutieren, weil viele Leute mit Esoterik abdriften von der Bewegung und sich entpolitisieren. Und ich finde, es geht beides. Ich finde, man kann sehr wohl politisch sein und spirituell, aber nicht mit jeder spirituellen Haltung, weil sonst kannst du, also, weißt du, dass man auch die Inhalte von der Spiritualität diskutiert und das ist irgendwie ein Tabuthema in der Szene. Na gut, jetzt muss ich mich auch nicht nur auf dich beziehen, es gibt noch mehr Leute. Was meint ihr?
Also, jetzt zum Thema Spiritualität, ich hoffe, wir kommen nachher ein bisschen auf das andere Thema zu kommen, wie sie sich entfaltet. Also, ich finde auch, dass sich der Mensch in dem Sinne momentan eigentlich über die Natur stellt, was nicht sein sollte, sondern der Mensch gehört eigentlich in die Natur. Also jetzt, wie gesagt, ein Parallelplanet hätte, hoffentlich ist natürlich auch abgestiegen. Aber ich denke schon auch, dass die Spiritualität, von der du jetzt erzählst, auf jeden Fall so gleich wieder sehr skeptisch, wenn du erzählst, dass die Sachen begraben wurden, zuerst daran gearbeitet haben. Und das, ja, die haben für das gearbeitet. Jetzt Koka ist ein gutes Beispiel, aber vieles andere, dass man dann opfert, um einen Weg zu heilen oder anders. Stelle ich mir jetzt vor, könnte man ja auch essen. Also finde ich es falsch, wenn man es vergräbt. Und auch, hast du von einem Schaman gesprochen? Der hat für mich, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Schamane keine Machtposition hat. Und es ist schon wieder ein Mann, der hat sich 703 Schamanen gezielt.
Naja, also da kann ich dir antworten. Es ist so, dass der 400 Jahre koloniale Politik und Patriarchate existieren und Bea gesagt hat, dass es vor der Zeit Schamaninnen und Schamanen gab. Aber dass die Schamanen einfach aufgewertet wurden. Und sie hatten auch traditionell verschiedene Aufgaben. Aber wenn wir mal was, vielleicht mal extra mal was zu Bolivien machen, dass es den Rahmen nicht sprengt. Aber es, also die Frauen haben eher die Heilkunde gemacht, also die Pflanzenheilkunde, und waren auch Heilerinnen. Und die Männer haben Übergänge begleitet, also Geburten und Tod und vor allem den Übergang ins Jenseits. Und die Schamanen sind eigentlich dazu, die Begleitung ins Jenseits zu machen. Und nein, er hat gesagt, er ist nicht durchgedreht unter der Folter, weil er diese spirituelle Anbindung hat. Aber es ist eh so, dass es matrilinear, genau zum Matriarchat und matrilinear wollte ich zu den Vorträgen noch was sagen. Also es gab ja das Matriarchat wird von den Anarcho-Feministinnen abgelehnt. Also Matriarchat heißt Frauenherrschaft und es gab fast keine Matriarchate. Es gab matrilineare Gesellschaften, also wo die Vererbungslinie über Frauen geschehen ist. Und in den meisten matrilinearen Gesellschaften gab es keine Herrschaftssysteme, sondern kollektives Eigentum an Landbesitz und ein Zusammenleben in Gruppen, wo es sowohl weibliche als auch männliche politische Repräsentanten gab. Und das auch in Bolivien. Also es konnten Männer und Frauen weise sein und die wurden über Basisdemokratie entschieden. Und die Aymaras, wo ich zu Besuch war, hatten vor dem Kolonialismus über 1000 Jahre keinen Krieg, sondern basisdemokratische Entscheidungsstrukturen, wo aber es auch Hierarchien gab. Aber die Hierarchien wurden bestimmt. Also man hat gesagt, nun, du wirst unser Sprecher, und der hatte keine Machtposition, aber er war eine Dorfautorität. Und was es noch bei den Aymaras gibt, was ich sehr interessant fand, die haben Dorfautoritäten im Wechsel, die bestimmte Funktionen haben. Also du hast zum Beispiel, es gibt jedes Jahr vom Dorf einen Mann und eine Frau, die in den traditionellen Gemeinschaften eine Autorität sind und für dieses eine Jahr einen bestimmten Schal und ein bestimmtes Tuch umgehängt bekommen. Und in dem Jahr, in dem sie Autorität sind, haben sie bestimmte Aufgaben, nämlich zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Straßen gut funktionieren. Also die kriegen nicht als Bürgermeister Geld, sondern müssen in dem Jahr, wo sie eine Autorität sind, etwas tun. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Abwaschautorität habe an einem Tag, dann muss ich das tun und kriege danach einen Respekt. Und am nächsten Tag bekommt das jemand anders. Also die Autoritäten dort haben nicht hierarchische Macht, sondern eine Aufgabe, für die sie geachtet werden, und nach einem Jahr rotiert die, und zwar nach Familien. Sie nennen das so. Sie nennen das Autoridades, weil die eine bestimmte... Da gehen die Leute hin, wenn sie kein Geld haben, weil jemand verstorben ist. Also das ist nochmal eine basisdemokratische Organisationsstruktur. Und die sagen, wir haben Autoritäten, und für die sind auch Bergautoritäten. und für die sind auch bestimmte Heilige, die man gar nicht sehen kann, Autoritäten. Deshalb legen die Pokerblätter. Also wenn sie von einem Tal ins nächste fahren, sagen sie, hier ist eine andere schutzheilige Autorität und dafür legen sie für den neuen Pokerblätter drunter. Also wir sind beim Rumfahren immer ausgestiegen alle, dann haben wir Pokerblätter unter Stein vergraben und wieder alle in den Jeep rein und weiter gedüst. Und den, also die denken anders und die denken mit Respekt und Ehrfurcht vor der Natur und das ist nicht so, dass das die denn sagen, die Natur ist den Männern oder den Frauen zugeordnet. Aber das, ich will jetzt nicht mit Bolivien den Rahmen sprengen, aber die sind ein sehr widerständiges Dorf, Volk, meine ich. Nicht Dorf, Volk. Und ich will es auch nicht idealisieren, weil diese alten basisdemokratischen Strukturen gibt es nur auf dem Land und nicht mehr in, so in der Form der Pass. Oh.
Ja, vielleicht, ich will noch zwei Sachen drauf sagen, aber ich hoffe dann schon, dass die Diskussion wieder vielleicht mehr auf das Thema zurückgeht. Also das eine ist, ich denke, man kann auch an sich selber arbeiten, ohne dass man jetzt auf spirituelle Dinge zurückgreifen muss. Und das andere ist, schon, ich finde es überhaupt schwierig, über solche Dinge zu diskutieren, weil es sind ja schlussendlich eigentlich Glaubensfragen. Entweder glaube ich daran, dass sowas funktioniert, dass es jetzt so Heilige oder was auch immer gibt und ich die mit Coca-Blättern besänftigen kann oder anrufen kann oder was dann auch immer diese Kulturpraktiken sind. Ja, und in so einem Diskurs, wie wir es ja normalerweise führen, ist es halt ziemlich schwierig, über solche Dinge zu diskutieren und dann rationale Argumente dafür zu liefern. Also letztendlich eigentlich die Basis für einen Diskurs bildet.
Wobei ich eine sehr schöne Definition von Spiritualität von einer Frau, die über Südamerika schreibt, gelesen habe, die sagt, spirituelle Haltungen sind, wenn du eine Verbindung an deine moralischen und ethischen Positionen hast. Ja, also das heißt nicht, dass du in irgendwas Irrationales glaubst, sondern in dem Moment, wo du eine Anbindung an gewisse Werte hast, was ja oft Anarchisten mehr haben als andere. Ja, das also und diese Anbindung was Positives ist, weil du bist verbunden mit einer moralischen und ethischen Haltung, die dir Kraft in deinem Organisationssystem gibt. Ja, wenn du so weit Spiritualität fasst, dann hast du das Recht von Glaubensfragen, ob du an irgendeinem. Also ich bin aus Achtung vor diesen Menschen mit ausgestiegen und habe gute Wünsche gesagt. Aber da kommen wir noch zu morphogenetischen Feldern, das würde noch was mit philosophischen Betrachtungen zu tun haben. Ja, das geht noch weiter, ja. Also weil eigentlich gibt es auch eine anarchistische Philosophie und die ist auch unterrepräsentiert.
Ja, aber also jeder Mensch hat ja eigentlich ein moralisches System, das an dem, dass er sich mehr oder weniger haltet.
Manche Leute glauben nur noch ans Geld.
Ja, aber sie haben trotzdem ein moralisches System. Vielleicht ist es moralisch nicht gut, aber es ist immer noch ein moralisches System. Aber ja.
Also ich weiß nicht, aber ich denke, dass viele Leute die Lust haben, noch was anderes zu diskutieren. Und so. Ja, also ich weiß nicht. Also ich bin jetzt schon gespannt, aber ich denke, dass man da. Ich habe mich sehr schön eigentlich mit der Tieren zusammengestellt und das vorgebracht. Was mich eigentlich interessiert, ist ja selber eine Position am Ausarbeiten sein über Theorien und die tägliche Erfahrung. Ob es da etwas gibt, also was wo ihr denkt, dass ein guter Ansatz ist.
Also ich hoffe, ich darf jetzt so für die LRI-Frauen reden. Also die Frauengruppe der LRI existiert seit letztem Frühjahr. Und wir haben dann das angebracht. Ja, genau, stimmt. Anarcho-Feminismus, da die Kapitel über verschiedene Strömungen und was ist Anarcho-Feminismus. Dann gab es halt ein Sommerloch. Wir haben dann auch versucht, sie mal beobachten zu lesen und merken dann, dass es doch nicht so, dass wir alle auf einem verschiedenen Level sind, was auch die Theorie betrifft und so. Wir haben dann im Herbst zum Tag über Frauen eine Veranstaltung organisiert. Wir haben dann beschlossen, wir möchten eigentlich mehr Frauen an den Ortstagen haben und dass es ja nicht viele gibt, die zu so spannenden Themen, die wir gerne besprechen würden, was machen könnten. Aber dann machen wir vielleicht selbst was.
Also ich empfinde diesen Vortrag irgendwie als ziemlich coolen Prozess, der die Gruppe so durchgemacht hat. Weil wir haben so zusammengetragen, was gibt es überhaupt, wer interessiert sich für was. Und ich glaube, es hat jede Frau ein Thema gefunden, was sie selbst interessiert. Und eben zum Beispiel Annika hat das doch irgendwie eher Abstraktes genommen auch. Also irgendwie alle nach ihren Fähigkeiten. Und ich denke, dass wir jetzt, also das ist so das Ergebnis davon und dass wir nachher sicher auf der Basis weiter diskutieren werden. Aber es konnten alle jetzt mal so für sich selbst mal wirklich sich mit etwas auseinandersetzen. Selbst wir haben den Vortrag auch bewusst so gemacht, dass wir keine Position dazu einnehmen, sondern wirklich nur Überblick machen. Weil wir einfach noch keine Position dazu erarbeiten.
Also ich wollte auch einfach rückmelden, beschäftige mich auch schon sehr lange mit dem Thema. Ich finde, ihr habt wirklich also alles, was oder nahezu alles, was es dazu an Literatur gibt, zusammengetragen und in einer total gut verständlichen Art und Weise der letzte Teil. Aber Judith Butler ist auch echt ein Brett. Also ich also und ich fand sie selbst, also fand ich, hast du echt super gemacht, dass das auch noch in einer einigermaßen verständlichen Art und Weise rüberkam. Und ich glaube, sie ist eher etwas, was so als Essenz sinnvoll ist, nicht in ihrer vollen Breite. Also ist mein Gefühl zu Gefühl zu Judith Butler. Was ich wichtig finde anzumerken, ist, dass die, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Beitrag das war mit den Matriarchatsgeschichten, die Janet Beal hat dazu was gemacht, aber ich glaube auch vorher schon, war auch noch ein anderer Beitrag. Also Matriarchatsforschung hat sich ziemlich weiterentwickelt und es gibt da breite Teile, also die ursprüngliche Matriarchatsforschung ist ziemlich patriarchal geprägt. Das heißt, auf die Frauenstrukturen wurde mit männlichem Blick geguckt. Und da gibt es in den letzten 15 Jahren, 10, 15 Jahren schon nochmal recht viel Literatur zu, wo eben genau dieses Matriarchat im Sinne von Frauenherrschaft sehr kritisch hinterfragt wird und eigentlich gesagt wird, dass es der Realität nicht entspricht, weil es ein völlig anderes Denken ist. Ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass wir sowohl mit unserer eurozentristischen Sicht oft auf Dinge blicken, als auch mit einem patriarchalen Blick, den auch wir Frauen durchaus verinnerlicht haben, uns andere Gesellschaftsformen angucken. Und da gibt es aus der feministischen Theorie oder in der feministischen Geschichtsforschung ziemlich viele sehr interessante und spannende Bücher mittlerweile auch, die einfach das darlegen, dass es eben so nicht gleichzusetzen ist. Und deswegen, das ist sowas, was mir immer wieder wichtig ist, das klar zu machen. Also, dass man da unter Umständen, auch wenn wir auf andere zurückgreifen, etwas tradieren, was so einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht richtig ist. Und das finde ich wiederum, ist etwas, was Anjas Erfahrung ein Stück weit auch in der Kultur anknüpft, die auch heute noch existent ist und die sich bemühen, ihre Wurzeln wieder zu aktivieren. Weil da wird es deutlich, wie ja, doch viel egalitärer eigentlich ohne Wertung ist in mehreren Beiträgen gefallen, Kulturen miteinander umgehen. Was, wo ich wirklich glaube, dass wir viel von lernen können, von anderen Kulturen. Also sowohl vergangenen als auch, aber eben vor allem auch lebendigen, weil da kannst du es kritischer hinterfragen, weil das andere ist ja so ein bisschen Theorie und die Idee davon, die man dazu entwickelt. Was ich noch wichtig finde, ist irgendwie, dass ihr euch für euren Titel einen Ansatz, der noch, wie war das?
Genau, ausgearbeitet
werden muss. Genau, das finde ich, also ihr habt ja am Anfang gesagt, wie ihr drauf gekommen seid auf diesen Titel, aber wo ich, das ist etwas entgegen Judith Butler, aber ich bleibe in der männlich-weiblichen Kategorie, weil wir halt nun mal so uns definieren. Aber was, glaube ich, wirklich nur Frauen machen, ihr habt irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden Referat gehabt und ihr habt ja nur gekürzte Sachen rübergebracht. Und dann zu sagen, es ist eine Theorie, die nicht ausgearbeitet ist, dass sie weiterzuentwickeln ist, ohne Frage, so wie jede andere Theorie weiterentwickelt werden kann. Und dass es wichtig ist, diese Theorie weiterzuentwickeln und neue Ideen dazu. Das finde ich total logisch. Aber dann zu sagen, das muss nur ausgearbeitet werden, das ist wirklich, ja, das fällt glaube ich nur Frauen ein. Also kein Mann würde so.
Nee, ich finde, das ist eine Sache, die im Patriarchat auch Frauen verinnerlichen, dass ihre Theorien und ihre Arbeit nicht so wichtig ist. Ja, das ist was, es sind zwar 20 Bücher zu geschrieben, aber es ist eine Theorie, die noch ausgearbeitet werden muss. Ja. Also, so, das ist schon so ein.
Wichtig ist vielleicht, ne, ja.
Nee, das hast du vorhin auch gesagt. Aber dann hättest du ja sagen können, eine Theorie, die man weiterentwickeln kann. Oder die noch, weißt du? Das ist wieder so ein Zurücknehmen von der Arbeit von Frauen. Und das, finde ich, sollte man einfach nochmal angucken. Ne? Dass man sich da selber nicht genug wertschätzt. Und sich nicht genug ernst nimmt auch vielleicht. Weil dass Frauen meistens, oder dass eine andere Sichtweise ist, in Lebenszyklen zu denken, ich sage nicht Frauen, weil ich finde auch diese Polarisierung Frauen-Männer schlecht, aber im Patriarchat hat sich ein dualistisches Denken entwickelt, gut-böse, ja, schwarz-weiß, irgendwie oben-unten und in matrilinearen Gesellschaften wird mehr in Zyklen gedacht, in zyklischen Prozessen und das ist auch ein Ausdruck von der Spiritualität und mir ist, ich nehme dieses Wort nochmal, ohne darüber diskutieren zu wollen, ich habe ein Ritual mit dem Schamanen gemacht und was für mich da ganz wichtig war, die haben als, die sagen, ein Volk lebt im Einklang mit dem Kosmos, wenn es 4 Grundpfeiler in seiner Entwicklung beinhaltet. Der erste Grundpfeiler ist eine spirituelle Anbindung an alles um es herum. Und mit Spiritualität meinen die auch Ehrfurcht und Achtung. Das heißt, ich achte jeden Stein, jeden Frosch, jeden Berg, jedes Wasser, alles, was es um mich herum gibt, achte ich mit tiefer Ehrfurcht. Das zweite ist die gute Erziehung. Die nehmen ganz viel Wert auf Kindererziehung. Die reden mit den Kindern, bringen denen Sachen bei. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der dritte Faktor ist die ökonomische Grundlage, dass jeder Mensch in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Das, also nicht irgendwie zu warten, bis man dann endlich Arbeitslosengeld kriegt oder so, sondern das ist in ihrer Kultur. Ich muss in der Lage sein, für mich selbst zu sorgen. Und der vierte Punkt ist die politische Repräsentation eines Volkes. Und die politische Repräsentation ist bei denen im System, also die sagen, nur dann bist du im kosmischen Gleichgewicht. Und so einem Volk wird 400 Jahre lang gesagt, sie sind wilde und sie werden abgeschlachtet. Also sind 80 Millionen Aymaras ermordet worden. Und das nur mal so, was war für mich schon so was, wo ich gedacht habe, ich war so sehr anti-autoritär, habe meine Kinder nicht so gut erzogen und die Rechnung kriege ich auch präsentiert. Also die habe ich so ein bisschen dem Staat überlassen, schon so geworden, dass ich nicht mehr so viel Einfluss auf sie habe. Und da gucken die viel mehr, aber ich wollte nicht autoritär sein. Ja. Aber in dem Moment hat der Staat einen Einfluss übernommen, wo ich heute, weil ich älter bin und 3 fast erwachsene Kinder habe, sage, also gute Erziehung ist nicht verkehrt, ja, Menschen wirklich zum sozialen Miteinander und zu anarchistischen Verhaltensmustern zu befähigen.
Was ich auch nochmal wichtig finde, ist, vielleicht ist es noch eine Idee, die sind zwar auch in den 80er Jahren rausgekommen, die Bücher, aber von den Mailänderinnen gibt es einige Bücher.
Ob es in Augen habe ich
gelesen?
Nee. Affidamento gibt es in Deutsch.
Okay. Also kann ich euch auch die Literatur.
Die
weibliche Freiheit entsteht, ist ein Titel. Also wie weibliche Freiheit entsteht, des Patriarchats zu Ende. Gibt es noch einen Untertitel. Und ist das letzte, glaube ich, gewesen. Also Sotto Sopra, das ist deren Zeitung gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den Mailänder Frauenbuchladen kennt. An den angedockt haben sich Frauen regelmäßig getroffen, beziehungsweise erst im und dann kam dieser Frauenbuchladen und das war dann Treffpunkt und die haben ganz viel weibliche Theorie entwickelt, die bis heute trägt, finde ich. und die sich weiterentwickelt und die, ich finde, das ist so das, was ich jetzt so mir ein bisschen vorgenommen habe, mal zu gucken, inwiefern die sich vielleicht auch mit oder Teile von ihnen sich auch als Anarcha-Feministin bezeichnen zum Beispiel. Das weiß ich nicht, aber das ist sowas, was ich mir vorgenommen habe, mal ein bisschen zu forschen. Und was ich jetzt nochmal bei dem, was Anja gesagt hat, ganz wichtig finde, ist auch dieses, das Theorie wird unheimlich hoch gehangen. Oft ist es so, je unverständlicher irgendwelche Texte verfasst sind, desto höheren Wert bekommen sie im Ansehen. Also das heißt, wenn ich sie nicht verstehe, bin ich sozusagen nicht schlau genug und das ist nun jemand, der unheimlich toll denken kann. Und ich finde eigentlich, dass genau der Anarcha-Feminismus, und das ist vielleicht einer der Gründe, warum es nicht so viel Theorie dazu gibt, weil Frauen oft ganz viel theoretisch arbeiten, haben wir ja auch gehört. Aber es schon viele gibt, die sich einfach mehr dem Leben zuwenden und eben zum Beispiel relativ schnell bei der Entscheidung für Kinder zum Beispiel in Bewegung, in der linken Bewegung, in der anarchistischen Bewegung kaum noch Raum da ist, wo das aufgefangen wird und wo es eigentlich schon meiner Einschätzung nach schon darum geht, sich dem Leben zuzuwenden und den Aufgaben, den Verantwortungen, die es hier in dieser Gesellschaft gibt, und dazu gehören Kinder, dazu gehören Alte, dazu gehören Menschen mit Einschränkungen, seelischen, geistigen, körperlichen, wie auch immer gearteten und soziale Verantwortung zu übernehmen. Erstmal für sich selbst, das ist sicherlich der Anfang, aber dann auch für die Aufgaben in der Gesellschaft. Und das ist sowas, wo ich einfach denke, dass es, ja, oder wo ich hoffe, dass sich da noch mehr hin entwickelt im Anarcha-Feminismus.
Vielleicht so Link mal von der Theorie zur Praxis, ein bisschen ist es auch so, das ist schon dann mit dem Matriarchat angesprochen. Es ist ja so, dass viele Leute unter Matriarchat eigentlich so das Gegenteil vom Patriarchat stehen, aber genau, also Frauen an die Macht, so, also wenn man Männer Frauen so austauscht. Und da gibt es schon viele neuere, eben das dann von Matriarchat oder eben auch ziemlich großes demokratische Geschichten und so. Und mir fällt dann halt einfach auf, so, dass also mir persönlich jetzt von der Ariane Kranzack in dem Text hat gesagt, also sie fragt sich eigentlich, von wo der Druck kommt, dass Feministinnen oder Frauen sich wissenschaftlich rechtfertigen müssen, die Gleichheit zu fordern. Und ein bisschen ist mir auch aufgefallen, dass wir doch, also schon einerseits ein bisschen die Theorie zusammengetragen haben, aber auch doch einen sehr großen Aspekt auf die Geschichte gelegt haben. Also einerseits mal all die Frauen, die da politischen Einfluss hatten, und dann nebenbei Jeanette Pierre und José Lavilleo, die sind beide zurückgegangen, irgendwie von 1000 Jahren nach so und so. Und ich frage mich, inwiefern muss man sich mit der Geschichte befassen? Und für mich gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die Rechtfertigung, was ich eigentlich, wenn es nur aus dem Grund geschieht, nicht so toll finde. Und das andere ist wirklich, zu versuchen zu verstehen, von wo kommen die Herrschaftsverhältnisse. Das ist jetzt nicht nur für Frauen Fragen wichtig, sondern auch sonst für Rassismus und so weiter und so fort. Von wo kommt das? Und für mich sind die zwei total unterschiedliche Sachen. Und ja, ich weiß nicht, wo ich den Matriarchatsforschung jetzt da einstufen soll. Aber wenn ich aus der Geschichte eine Praxis herleiten will, das ist jetzt so eine Frage an euch, also der diskutiert da ja schon länger. Und ein Beispiel, also wo kann man ansetzen, eine anarcho-feministische Praxis zu finden, zu praktizieren?
Wir haben ja da versucht, zu diesem Thema ein Papier zu erarbeiten. Also wir haben 4,5 Jahre, es gab mal einem anarchistischen Treffen in Thun, das kommt ursprünglich, gab es Thesen zu Feminismus. Und die haben wir dann mit nach Deutschland genommen, haben die im gemischten Zusammenhang diskutiert und im anarcho-feministischen Zusammenhang. Und haben das halt ein bisschen gedauert. Wir haben die versucht, bei den anarcho-feministischen auf die alltägliche Realität in politischen Gruppen und in linken Zusammenhängen umzuschreiben. Und da geht es ganz konkret um Abwaschverhalten, wer macht Kinderbetreuung, wie wird mit, also ich glaube, über Kinderkriegen selber haben wir gar nicht so viel geschrieben, aber das war ein Punkt, wo viele Frauen in der Szene unzufrieden waren, ja, dass sie im Moment, wo sie Kinder hatten, dann nicht mehr Rücksicht genommen wurde, wo, also dann können einfach keine Scherben rumliegen oder dann muss man in irgendeiner Weise, wenn man weiter politisch arbeiten will, eine kollektive Kinderbetreuung organisieren oder sowas, ja. An den Fragen sind Frauen immer wieder isoliert worden in der Linken, ja, dass wenn sie Kinder gekriegt haben, waren sie außen vor, konnten sie sich eine Zimmerwohnung mieten und sich zurückziehen, weil es dann keine Strukturen gab, die sie unterstützt haben. Und Frauen werden nun mal schwanger und zwar nicht alleine, also nicht alleine aus sich heraus, meine ich. Also
schade eigentlich.
Und ich meine, dann muss man sich halt überlegen, nimmt man eine kollektive Verantwortung, also nimmt eine Gruppe die Verantwortung für das Kind und sagt, wir sind irgendwie Genossen und wir helfen dir, oder nimmt nur der Vater die Verantwortung. Also das sind Fragen, die man eigentlich klären muss, ja. Aber oft hat es dazu geführt, dass die Frauen nicht mehr kämpfen konnten oder dass die Kinder die politische Arbeit der Mutter, wie es jetzt bei mir ein bisschen der Fall war, als Konkurrenz zur Beziehung zur Mutter sehen. Also die sehen Politik als was, was ihnen ein bisschen die Mutter weggenommen hat, ja, die dadurch nicht mehr genug Zeit hatte für sie, oder wo sie dann irgendwo Tragetuch und Wohnmobil zu irgendwelchen Demos mitfahren mussten und das alles total öde fanden, weil dann kein Mensch sich mit ihnen befasst hat oder mit ihnen gespielt hat oder so. Ne? Und die sind dadurch schon, also von der Linken ein bisschen desillusioniert, und das war in Spanien zum Beispiel anders. Also ich denke, Umgang mit Kindern gehört zu einer anarcho-feministischen Diskussion, auch wenn das Frauenthema ist. Aber ich meine, die Männer können es gerne auch einbringen, wenn ihnen das wichtig ist. Dann, ja, Umgang mit sogenannten Frauen zugeschriebenen Rollen. Wer räumt auf, wer macht sauber, wer putzt die Klos, wer sieht, dass Klopapier alle ist. Ja, also sind das nur Frauen oder sind das Frauen und Männer? Also so soziale Verantwortung, wenn bei einer sozialen Verantwortung die Geschlechterrollen aufgelöst sind, dann kann man sagen, ist tendenziell eine befreite Organisierung da. Und da könnt ihr in euren Gruppen gucken, wie es da aussieht. Und das liegt da hinten auf dem Tisch. Das ist Papier da, diese 10 Seiten. Da stehen so ein paar Sachen auch, was wir in der Praxis erwarten von Gruppen, die nicht sexistisch oder Frauen unterdrückend sind.
Wobei das keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, also sondern es eher eigentlich darum geht, diese Diskussion, die vermeintlich doch alle geführt haben, vor, was weiß ich, vermeintlich 20 Jahren. Es ist keine Diskussion, die irgendwann beendet ist, sondern es geht immer wieder, wahrscheinlich müssen auch alle Frauen und Männer sich das immer wieder selbst erarbeiten. Also ich glaube, es gibt vielleicht gewisse Ansätze, die sich dann, wo es einfacher ist, wo nicht mehr die Grundlagen erarbeitet werden müssen, wie auch immer, aber wie ich es im Leben umsetze, wie wir es in unserer Gruppe umsetzen, das ist etwas, was immer wieder erarbeitet werden muss. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber es muss, die Auseinandersetzung muss überall geführt werden, immer wieder. Das finde ich auch was ganz Wichtiges. Also ich, das fiel mir jetzt nur noch mal ein, weil da habt ihr vorhin auch so gegrinst, als er das vorgetragen hat, aber das ist einer der Sätze, der mir am besten gefällt bei der Janet Beale, nämlich, dass wir uns auch um die Männerfrage kümmern müssen. Und da haben auch viele Männer gegrinst und gelacht, aber genau so ist es, weil normalerweise wird es nämlich immer nur andersrum gesehen, so die Frauenfrage, aber es geht eigentlich um die Männerfrage. Wie verhalten sich Männer? Und wie können sie eben genau auch die Widersprüche, die da sind, die wirklich im konkreten Leben da sind, nicht in irgendeiner Theorie, wie können sie da ein anderes Verhalten entwickeln?
Ich
glaube,
die
Isole,
ich denke, das sowieso viel das Politische und das Leben ansonsten getrennt ist.
Ja, das ist schon ganz oft so. Also ich lebe in einer Ehe, ich bin verheiratet, und wobei ich erst seit jetzt 4 Jahren verheiratet bin, und wir sind aber schon 16 Jahre zusammen, und habe eine Tochter, die er adoptiert hat, also ist nicht seine leibliche Tochter, und er ist auch Anarchist, und ich würde sagen, wir haben es recht gut hinbekommen, diese, ja, das, die, diese Auseinandersetzung für uns zu führen. Wobei ich auch das Glück habe, dass er hat schon ein Kind und der hat sich schon ziemlich intensiv mit den Fragen auseinandergesetzt. Zwar nie, also ich bin eher diejenige, die unterwegs sein konnte und völlig unabhängig davon, ob es sein Kind ist oder nicht. Wenn ich irgendwo hin wollte, war klar, dass er eher zu Hause bleibt und sich kümmert, zum Beispiel solche einfachen Sachen. Es ermöglicht mir diese recht glückliche Zweierbeziehung, dass wir auch, also er hat zum Beispiel immer nur eine Teilzeitstelle gehabt, seit Jahren, und als einer der wenigen Männer in seinem Betrieb, in dem er gearbeitet hat. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, um eine, wie ihr sagt, 50% Stelle, wir sagen halbe Stelle, da wurde mir gestern gesagt, dass das in der Schweiz so abwertend klingt, also 50% Stelle habe. Und das ist etwas, was mir diese Beziehung ermöglicht, weil wir eben finanziell einfach zusammenlegen und aus einer Kasse wirtschaften. Ich lebe in einem Haus, in dem ich jetzt anfange und mich bemühe mit den Leuten, die dort sind. Aber das geht jetzt auch erst, nachdem meine Tochter wieder ein gewisses Alter hat, wo ich wieder mehr Freiheit auch leben will vielleicht oder das auch wieder mehr wahrnehme, das andere, das Außen. Und auch beruflich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt soweit firm, da stehe ich jetzt, da muss ich mich gerade nicht mehr so intensiv mit auseinandersetzen. Und jetzt kann ich mich wieder um die anderen Sachen intensiver kümmern. Und wo ich jetzt anstrebe, mit den Leuten mehr in Kontakt zu kommen und zum Beispiel gern Sommerfest organisieren würde, um mit allen Leuten, das ist so ein Wohnblock mit 3 Eingängen, A15 Parteien zusammenzukommen und ins Gespräch zu kommen. So. Und auch, was weiß ich habe jetzt schon angefangen, dass wir mal so einen Spieleabend gemacht haben und solche Sachen. Also, ja, ins Leben rein. Weil das finde ich eigentlich das Wichtige. Und es sind eben keine Anarchistinnen und Anarchisten, die da leben, sondern es sind ganz normale Leute, vom Alkoholiker über die Messi-Frau, über Rentnerinnen, Gehbehinderte, ganz normale Leute, die irgendwie arbeiten gehen, Typ, der beim Sicherheitsdienst arbeitet, alles Mögliche. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, was mir auch noch einfiel, war mit der Macht. Ich finde Macht nicht grundsätzlich negativ. Ich finde, das Wichtige ist, da haben die Mailänderinnen, finde ich, auch sehr gut zugearbeitet, dass es um ein Bemächtigen geht. Und ich kann sehr wohl jemandem, oder Autorität zum Beispiel, ich kann jemandem Autorität zusprechen für bestimmte Bereiche und sagen, das ist einfach etwas, da erkenne ich deine Autorität an, weil du dich in dem Bereich einfach besser auskennst und ich möchte von dir lernen. Oder ich möchte mich damit nicht beschäftigen und ich möchte und ich danke dir, dass du mir dein Wissen da zur Verfügung stellst und deine Kompetenz. Und oder mich auch ergänzt oder wie auch immer. Also ich finde Autorität und Macht nicht grundsätzlich negativ. Und das ist etwas, was aber in der Literatur, gerade in der anarchistischen, sehr häufig eindeutig negativ besetzt ist. Und das finde ich nicht automatisch, sondern ich finde, auch das ist individuell zu diskutieren, wie ich es besetze.
Das war vielleicht eine Frage zu Ihnen und zu mir. Gerade poststrukturalistische Theorien, wo doch auch, was wir zumindest so jung sind, dass wir noch genug Zeit haben, diese Theorien vielleicht zu verstehen oder auch nicht. Also im Fußball zum Beispiel, also ich habe ein bisschen Problem, wenn du Autorität und Macht gleichsetzt.
Nein, ich setze es nicht gleich, es sind unterschiedlich.
Eben. Also es geht um Herrschaft und Macht und
Herrschaft
zum Beispiel.
Herrschaft
macht ja genau diese Trennung und sagt, wo zwei Menschen sind, ist ein Machtverhältnis. Und wir müssen eigentlich lernen, damit umzugehen. Das können wir sowieso nicht abschaffen. Also was wir abschaffen müssen, ist Herrschaft. Und was ich dich eben vorhin noch fragen wollte, weil das ziemlich schon mal Anspruch, nimmt sich in der Judith Butler in dem Bezug so Bezug darauf? Also thematisiert sie das überhaupt?
Keine Ahnung.
Was jetzt Macht meinst du? Oder Macht auch?
Also einfach so die Unterscheidung Macht, Herrschaft.
Ja.
Also über Macht redet sie viel. So.
Ja. Aber als nicht, also im negativen Sinne.
Ja, ich wollte noch was zu dir sagen, wie ich lebe, weil es eine Frage ist, das für mich auch interessiert. Also ich habe, ich sage erstmal kurz, wie ich gelebt habe. Also ich habe erst in einer ganz radikalen Politkampfkommune ein paar Jahre gelebt, als ich sehr jung war. Dafür habe ich Studieren aufgegeben. Und wir haben eigentlich unser Leben der Agitation in der Gesellschaft sozusagen verschworen. Und als die zerkracht ist, war ich so ziemlich lange auf der Suche. Und es war auch die Zeit, wo ich Kinder gekriegt habe. Und ich habe 3 Kinder von 3 Männern, weil ich mich mit jedem Mann um die Kinderbetreuung und auch um die Zusammenlebensstrukturen sehr zerstritten habe und mich dann getrennt habe. Und habe dann in einigen anarchistischen Kommunen in Deutschland Ablehnungen gekriegt, obwohl ich über 15 Jahre da zum Teil gemeldet war und mitgearbeitet habe, weil ich so viele kleine Kinder habe und weil das so anstrengend ist. Und also in 2 genauer gesagt. Und habe dann angefangen mit, lebe da jetzt alleine mit meinen 3 Kindern und habe dann angefangen, halt mir politische Zusammenhänge zu suchen und nochmal eine Ausbildung zu machen. Also ich bin Heilpraktikerin, ich habe auch in Bolivien im Knast gearbeitet und im Viertel. Und ich lebe im Moment zum ersten Mal in einer lesbischen Beziehung und finde das sehr nett und sehr spannend. Und ja, meine Kinder sind ziemlich groß und lebe halt einfach im Haus und kriege Arbeitslosengeld und nebenher mache ich Bundarbeit, weil ich finde auch Schwarzarbeit nicht das richtige Wort und damit finanziere ich diverse politische Aktivitäten.
Wie hast du das genannt?
Bundarbeit. Also ich verkaufe, ich habe auf der Fusion einen Essensstand und mache so Essen auf Festivals noch und so. Das ist meine Meinung. Ich mache noch so diverse andere.
Ich habe auch noch andere, ich habe auch in anderen Bezügen natürlich gelebt, aber das ist jetzt das, was ich 12 Jahre nahezu mein Leben prägt, deswegen bleibe ich dabei. Für die Couch.
Ach ja, und ich wollte noch sagen, wenn das mal rauskommt, das Buch, ich habe mit ein paar Frauen ein Buch geschrieben über patriarchale Strukturen in Kommunen. Weil ich lange in Kommunen gelebt habe und da auch alle offiziell keine patriarchalen Strukturen haben. Und da wir uns das nicht gefallen lassen wollten, haben wir darüber ein Buch gemacht und da haben wir ziemlich lange für gebraucht, weil wir auch alle nicht so fleißig sind. Aber es ist jetzt 7 Jahre her und es kommt nächstes Jahr raus.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch, also ich bin angefragt worden für ein Buch zu Anarchafeminismus etwas zu schreiben. Und habe dann lang überlegt, ich habe eine Weile überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht, weil ich mich auch nicht so als Theoretikerin empfinde. Habe aber gedacht, okay, ist eine Chance, tu es.
Erst wollte es mir abdrücken.
Ich wollte es allen möglichen, nicht nur dir. Ich habe alle möglichen gefragt, ob die sich da, ich habe auch Antje gefragt. Aber es war auch keine andere, die haben alle gesagt, ich soll es machen. Ja, und ich. Ein Artikel, da hat auch Anja einen Teil drin geschrieben, den ich auch nicht in der Endfassung, aber doch inhaltlich nahezu Endfassung auch der Tiziana da lassen werde. Den dürft ihr aber nicht auf eure Seite stellen, weil das soll eben im Juni veröffentlicht werden und dann müsst ihr den Bezug auch zu dem Buch herstellen. Das soll im Juni rauskommen. Und ich finde, dass der Artikel sicherlich auch durchaus ergänzungsbedürftig ist und aber ich finde, ich habe eben genau bemüht, bin immer wieder sehr streng mit mir ins Gericht gegangen und habe gesagt, nein, und du nimmst diese Möglichkeitsform und vielleicht, und ich sehe das so und so, das nimmst du alles raus und du schreibst, so ist es. Und Anarchafeminismus lebt genauso wie der Anarchismus, in dem es ganz viele Widersprüche bei den Theoretikerinnen gibt. Von denen, die etwas dazu arbeiten. Und deswegen vorhin kam noch mal irgendwas, wo ich irgendwie gedacht habe, nee, das ist nicht unbedingt der Anarcha-Feminismus, der das ablehnt, sondern das war dann eine Frau oder vielleicht eine Gruppe, wenn es gut war, gut läuft, die haben halt gesagt so und so. Und die haben das vielleicht vor 50 Jahren gesagt und die sehen es heute vielleicht schon wieder ganz anders. Und genau das ist, was für mich eigentlich eine sinnvolle Theoriearbeit ausmacht, dass sie weiterentwickelt wird, eben mit dem Leben kompatibel ist. Also und da auch immer wieder überprüft wird, stimmt's oder stimmt's nicht. Und wir können ja heute auch nur bestimmte Horizonte denken. Und ich wollte zu dir noch mit dem Matriarchat, da hast du zwei Ebenen aufgemacht, unter denen du das siehst. Und ich sehe noch eine dritte, nämlich die, wo es darum geht, sich Anregungen zu holen und Ideen für konkrete Utopien oder für konkretes Leben heute. So, also ich sehe das nicht in so einem abgeschlossenen Ding oder nur als Analyse, woher kommen wir und so weiter und so fort, weil es wahrscheinlich sowieso ein bisschen müßig ist, das wirklich linear nachzuvollziehen, weil ich glaube, so funktioniert Entwicklung nicht, sondern ich denke, da denke ich schon auch, dass das zyklisch funktioniert, dass es an unterschiedlichen Orten in der Welt auch zu unterschiedlichen Zeiten auch anders gelaufen ist.